SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Muslime in der ganzen Welt gedenken der Geburt des islamischen Propheten Mohammed. Nach dem Brauch ist die Feier in der 12. Nacht des 3. Monats im islamischen Mondkalender. Mohammed soll um 570 nach Christus in der arabischen Stadt Mekka das Licht der Welt erblickt haben. Und in vielen muslimischen Ländern wird eben dann gefeiert. In der Türkei sogar eine ganze Woche lang. Und das, obwohl die islamische Religion keine Feierlichkeiten zum Geburtstag des Propheten empfiehlt. Auch im Koran wird nicht erwähnt, dass der Prophet selbst seinen Geburtstag gefeiert habe. Kritiker der Feiern sagen, sie sei eine Nachahmung des christlichen Weihnachtsfestes. Am SR-Kulturtelefon ist Dr. Muhannad Khorshid, Religionspädagoge an der Universität in Münster und Leiter des dortigen Zentrums für islamische Theologie. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Hofmann.
Herr Dr. Khorshid, bitte skizzieren Sie eingangs für uns doch einmal, wer der Prophet Mohammed war.
Aus islamischer Perspektive gilt Mohammed als Gesandter Gottes. Gott habe ihn entsandt, um den Monotheismus zu verkünden. Und der Koran, den Mohammed ja verkündet hat, betont, dass Mohammed in einer Reihe von Propheten, von Gesandten Gottes steht, angefangen von Noah, über Abraham, Moses, Jesus und viele andere Namen, die man aus dem Alten Testament kennt. Da stellt sich Mohammed in deren Reihe und sagt, ich verkünde den Monotheismus genauso wie alle anderen den Monotheismus verkünden. Haben und so wird er entsprechend wahrgenommen unter Muslimen.
Welche Bedeutung grundsätzlich hat Mohammed für die islamische Welt?
Er gilt als Vorbild, als Stifter einer neuen Religionsgemeinschaft. Keine neue Religion, weil es gilt Monotheismus. Wir glauben den einen Gott als die eine große Botschaft, die alle miteinander teilen. Aber die Gründung einer Religionsgemeinschaft, der muslimischen, so wird Mohammed als Vorbild gesehen. Man identifiziert sich mit ihm und so erlebt man ja immer wieder, wenn Kritik an Mohammed geäußert wird, dass die Aufregung viel größer ist, als wenn zum Beispiel der Koran kritisiert oder verunglimpft wird. Und diese Rolle spielt Mohammed als Vorbild, als Oberhaupt überhaupt der muslimischen Gemeinschaft. Und viele fahren gerne auch zu seinem Grab in Medina, nur als Zeichen auch der Würdigung dieser Figur.
Kann man eine Lehre Mohammeds in kurzen Worten skizzieren?
Das ist sehr schwierig, weil es eine Frage der Interpretation. Sie werden Muslime finden, die seine Lehre einschränken auf Gesetze, sprich Scharia, Gesellschaftsordnung, Erlaubtes, Verbotenes, und sie reduzieren seine ganze Botschaft darauf. Es gibt andere, die meinen, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass Mohammed, wie der Koran sagt, ein Verkünder der Barmherzigkeit. Es geht um Beziehung, es geht um Liebe. Das findet man vor allem in der Mystik sehr stark, aber nicht nur dort. Und es gibt andere, gerade Islamisten, die meinen, die Botschaft Mohammeds ist die Errichtung eines islamischen Staates, einer islamischen Gemeinde, und das streben die an. In meinen Augen, was wir heute in Deutschland brauchen, eine plurale Gesellschaft, ist die Konzentration auf die spirituelle und ethische Dimension seiner Botschaft.
In einem Ihrer Bücher sprechen Sie von dem politischen Islam. Wie ist das zu verstehen?
Der politische Islam ist eine Herrschaftsideologie, die strebt, die Gesellschaftsordnung entsprechend zu verändern, wie die Scharia das vorsieht. Problematisch dabei ist, dass der Begriff Scharia sehr interpretationsfähig ist. Es gibt nirgends Paragraphen der Scharia, die festgehalten wurden, sondern ist es Frage der Auslegung, der Interpretation. Politischer Islam strebt die Herrschaft an, strebt die Machtfrage an, sowohl in den islamischen als auch nicht islamischen Ländern im Namen des Islams, und deshalb wird der politische Islam so verstanden als eine Form der Instrumentalisierung der Religion für machtpolitische Ansprüche.
Wie hat sich die Interpretation im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte denn verändert?
die Interpretation des Islams und überhaupt die Rolle Mohammeds hat sich sehr stark im Laufe der Zeit, aber auch von einem zum anderen Kontext verändert, je nach Interessen. Also wir erleben zum Beispiel der Begriff Kalif. Als Mohammed gestorben ist, hat man verstanden, sein Nachfolger als Oberhaupt der Gemeinde wird als Kalif, als Nachfolger Mohammeds in politischer Hinsicht verstanden. Ein paar Jahre danach hat man Kalif anders wie verstanden, und zwar als Vertreter Gottes auf Erden. Und so haben die Herrscher sich nicht mehr in der Tradition Mohammed gesehen als Nachfolger Mohammeds, sondern als Stellvertreter Gottes und entsprechend den Islam auch so verstanden. Dieser engen Verquickung zwischen Islam und Politik, ich meine etwas, worunter der Islam bis heute sehr stark leidet und was verhindert auch, dass die Spiritualität, die Ethik des Islams in den Vordergrund gestellt wird, weil politische Macht will ja mehr die Ideologie in den Vordergrund stellen, mit der man Machtansprüche legitimieren kann. Und so erfahren wir eine Verschiebung von Spiritualität, von Ethik hin zu Politik, zu Machtfragen. Heute würden wir sagen, in der Situation der Migration, gerade wo Muslime eine Minderheit sind. In Europa merkt man eine Verschiebung der islamischen Lehre hin Richtung Identität. Also alles, was identitätsstiftend ist, was nach außen sichtbar ist, wird interessanter und so rückt auch leider die Spiritualität, die Ethik des Islams ein Stück in den Hintergrund.
Die Abgrenzung auch wir hier, ihr dort. Gibt es denn Möglichkeiten, diese Entwicklung umzukehren oder zu verändern, die Regeln des Islam, den Islam selbst zu liberalisieren?
Es ist eine innerislamische Debatte eigentlich. Wollen Muslime den Islam als eine Bereicherung für die Gesellschaft lesen und anknüpfen an einst dem 9. bis zum 15. Jahrhundert? Der Islam hat ja Europa auch damals sehr stark bereichert, ausgehend von Andalusien. Oder wollen Muslime den Islam so verstehen als reine Identität, reine Ab- und Ausgrenzung, Selbstbehauptung? Diese Frage ist an die Muslime zu stellen, wie wollen wir Muslime den Islam verstehen? Wenn man den Islam als Bereicherung lesen will, dann kann man nicht buchstabentreu bei den Aussagen im Koran und in der prophetischen Tradition stehen bleiben, sonst hätte man ja Schwierigkeiten, den Islam ins Hier und Heute zu übertragen. Man würde dann bleiben bei dem 7. Jahrhundert, bei der Gesellschaftsordnung, bei den patriarchalischen Vorstellungen von der Rolle von Mann und Frau, beziehungsweise denken wir auch an Thema Gewalt, Verhältnis zu anderen Religionen. Wenn man den Islam aber liberalisieren will, ist es eine Frage der Auslegung, der Zugang zum Islam. Sind wir Muslime bereit, den Islam im historischen Kontext jeweils fortzudenken und nicht rückwärtsgewandt in das 7. Jahrhundert stehen zu bleiben? Das ist die große Frage und die große Herausforderung, hat aber auch mit dem Thema Identität zu tun, denn viele finden ihre Identität in dieser Rückgewandtheit nach hinten, meinen, wir wollen so leben, den Islam so verstehen, wie im 7. Jahrhundert die Muslime ihn in seiner angeblich reinsten Form verstanden haben, dann wird der Islam hier weniger eine Bereicherung sein, sondern eine Herausforderung.
Es gibt Gruppen, die gerne überkommene Gesellschaftsordnungen, von denen Sie gerade auch gesprochen haben, wiederherstellen möchten, auch mit Gewalt, mit militärischen Mitteln. Wie begründen diese Gruppen ihr Handeln, das ja auf Grundlage des Islam geschehen soll?
Sie begründen das in einer bestimmten Lesart des Islams, aber auch des Wirkens Mohammeds. Wir haben eine grundsätzliche Problematik im Islam, und zwar die Biografie Mohammeds wurde erst im 9. Jahrhundert festgehalten, niedergeschrieben. Man denke daran, aber Mohammed ist 632 verstorben. Etwa 200 Jahre nach seinem Tod hat man sein Wirken systematisch erfasst und niedergeschrieben. Und wir wissen heute, historisch kritisch, dass die Biografie Mohammeds, die wir heute haben, die verrät mehr über das 9. Jahrhundert als über das 7. Jahrhundert. Das heißt, sie dient hier der Legitimation gewisser Eroberungskriege und so weiter im 9. Jahrhundert. Und genau darauf beziehen sich ja Islamisten, indem sie meinen, ja, wir lesen in der Biografie Mohammeds, dass er ein Kriegsherr war, dass er Menschen motiviert hat zu erobern, Gewalt als Mittel der Mission anzuwenden, und so legitimieren sich dies, und entsprechend lesen sie auch den Koran und die Stellen, die Gewalt ansprechen, nicht im historischen Kontext, im Kontext bestimmter Kriege im 7. Jahrhundert, sondern als überzeitliche, ahistorische Imperative im Sinne führt Krieg, führt Gewalt, missioniert mit Mitteln der Gewalt.
Herr Dr. Khurshid, Sie haben eine sehr kritische Einstellung, die Sie auch in unterschiedlichen Büchern formulieren. Wie kommen Ihre Werke in der islamischen Welt an?
Ich mache eine interessante Erfahrung in den letzten Jahren, und zwar mit dem Aufkommen des IS. Und IS hat sich gerichtet gegen muslimische Länder. Da sind viel mehr Muslime darunter gestorben oder wurden getötet durch IS als Nicht-Muslime. Und deshalb gibt es einen starken Wandel in der islamischen Welt. Das erleben wir sogar in einem mächtigen Land, das über viele Jahre ein salafistisches, islamistisches Land war, Saudi-Arabien, das heute ein sehr moderates Land geworden ist, gerade in Fragen der Religion und des interreligiösen Dialogs, so dass meine Thesen heute viel besser ankommen in der islamischen Welt. Ich bekomme Einladungen zu Konferenzen in Ägypten, in der arabischen Welt, in den arabischen Emiraten, in Marokko. Etwas, was vor 10 Jahren nicht denkbar war. Aber heute sucht man in der islamischen Welt nach Alternativlesarten des Islams im Sinne des Friedens jenseits von Islamismus und Gewalt. Und da bin ich optimistisch, dass in den nächsten Jahren auch diese weltoffene Lesart des Islams oder diese humane Lesart des Islams, die ich vertrete, mit der Barmherzigkeit im Vordergrund als Schlüsselbegriff des Islams, ich hoffe sehr, dass sie mehr Verbreitung und Akzeptanz bekommen wird.
Sagt der Religionspädagoge Dr. Mohammed Khurshid von der Universität Münster. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich habe mit Dr. Khurshid über den Geburtstag des Propheten Mohammed in dieser Woche gesprochen. Die einen feiern, die anderen mahnen oder fragen, ob man das denn dürfe, den Geburtstag groß feiern. Auch das offenbar eine Kontroverse in der islamischen Welt. Wir kommen ins Saarland. Der Begegnungsraum Weltraum in der Saarbrücker Innenstadt hat in der vergangenen Woche seinen Abschied gefeiert. Die Einrichtung der katholischen Kirche wird nicht weiter vom Bistum Trier getragen und muss daher ihre Türen schließen. SR-Kulturreporterin Nora Eichbauer hat die Abschiedsfeier besucht und in viele traurige Gesichter geschaut.
Passend zum Abschied erklingt David Bowies Space Oddity. Am Samstag wurde der Weltraum mit buntem Trubel geschlossen. Viele sind gekommen, um sich von dem Raum zu verabschieden. Seniorinnen und Senioren, genau wie Familien mit Kindern. Sogar 2 Hunde gehören zu den Gästen des Farewell-Tags, wie der Weltraum in der Nähe der Saarbrücker Basilika sein letztes Beisammensein genannt hat. Bei Musik, Kunst und einem kleinen Buffet blicken Gäste und Macherinnen gemeinsam auf die letzten Jahre zurück, als der Weltraum eine feste Größe in der Saarbrücker Innenstadt war.
Ich bin auch sehr, sehr traurig, dass der Weltraum schließt. Und ja, es ist halt eine traurige Lücke.
Ich denke, es ist ein Verlust auch für die Stadtmitte in Saarbrücken, weil einfach ein Begegnungsraum fehlt.
Auch Martina Fries, katholische Pastoralreferentin und Leiterin des Weltraums, fällt der Abschied schwer. Solche Begegnungsräume sind in ihren Augen
für die katholische Kirche unverzichtbar, weil sie dort das leben kann, was sie als Kirche sein soll, an der Seite der Menschen, und auch für die Gesellschaft sehr wichtig, weil freie Räume immer weniger werden, in denen Menschen sich begegnen können über Milieugrenzen hinaus und sich damit auch einsetzen können für Demokratie.
Dritte Räume werden sie genannt. Nicht kommerzielle Orte, die für alle Menschen zugänglich sind, neben dem eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz. Das können Parks sein, Bibliotheken oder ein Nachbarschaftstreff. Sie dienen zum Austausch und fördern so den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Insbesondere ältere Menschen können durch diese Räume Anschluss finden. Die katholische Kirche hat in Saarbrücken so einen Raum geboten. In ihrer Abschiedsrede erinnert sich Pastoralreferentin Tina Wagner gerne an die alltäglichen Szenen im Weltraum zurück.
Da kam eine Familie rein mit Kindern, die dann in der Kinderecke waren, Waffeln gegessen haben, ein Opa mit seinem Enkel, der ganz lange regelmäßig kam, die hier auch Zeit miteinander verbracht haben. Es kamen freitags Leute rein, um eine Waffel zu essen, wo ich dachte, das ist vielleicht das einzig Warme, was sie an dem Tag bekommen.
Der Ort wurde auf ganz unterschiedlichste Weise genutzt. Lesungen, Konzerte und Kunstausstellungen wurden organisiert. Außerdem gab es auch das Angebot, zusammen mit anderen Besucherinnen und Besuchern des Weltraums selbst künstlerisch tätig zu werden. Hauptsächlich diente der Ort aber zum Gedankenaustausch. Er sollte zum Gespräch einladen, Menschen zusammenbringen und ohne Vorurteile jedem oder jeder ein offenes Ohr gewähren. Das war auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der besondere Reiz an dem Ort.
Dass es für jeden war, also dass wirklich jeder herkommen konnte, unabhängig von irgendwas.
Einzelne Elemente des Weltraums sollen nun von der katholischen Kirche vielleicht an verschiedenen Stellen weitergeführt werden. Martina Fries betont aber, wie schwierig es ist, ihren Einsatz fortzuführen ohne dauerhaften festen Standort.
Ich glaube, wenn der Ort weg ist, wird es auch schwierig, da irgendwie den Kontakt zu halten, Netzwerke herzustellen, aus denen einfach ganz viel entstanden ist.
Unser letztes Thema heute. Über 4 Jahrzehnte haben Kirchen schon Asyl gewährt, Kirchenasyl an Menschen, die geflüchtet sind und nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Fast immer ohne großes Aufsehen. Das hat sich Ende 2024 geändert. Als ein Geflüchteter aus dem Kirchenasyl abgeschoben werden sollte, ist der Streit hochgekocht. Eine TV-Dokumentation hat in den vergangenen Monaten die Pastorin einer Bremer Gemeinde begleitet, die Kirchenasyl gewährt und gibt einen Einblick in den Alltag. Autor der Dokumentation ist Yannick Lovin, der uns erzählt und erklärt hat, was Kirchenasyl bedeutet und wer in seinen Genuss kommt.
Also, Kirchenasyl ist nirgends rechtlich so wirklich verankert. Es ist, wenn man so will, ein Privileg, das der Staat den Kirchen gewährt. Und aktuell ist es so, dass die Kirchen Menschen aufnehmen, die schon mal irgendwo in der Europäischen Union als Asylbewerber registriert wurden. Sagen wir zum Beispiel in Schweden, aber dann aus verschiedenen Gründen nicht da bleiben wollten oder konnten. In Deutschland dürfen sie aber kein Asyl beantragen, weil sie eben schon in Schweden registriert wurden und nur dieses eine EU-Land für sie zuständig ist. Eigentlich müsste Deutschland sie, um im Beispiel zu bleiben, nach Schweden zurückschicken. Die Kirchen sagen nun aber, das ist nicht zumutbar für die jeweilige Person, weil ihr in Schweden drohe, in ihr Heimatland abgeschoben zu werden. Und die Kirche spricht von Härtefällen. Wenn die Flüchtlinge nun aber 6 Monate am Stück in Deutschland leben, zum Beispiel im Kirchenasyl, dann ändert sich die Rechtslage und sie dürfen doch hier einen neuen Asylantrag stellen.
Warum ist ein Konflikt um das Kirchenasyl entbrannt?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Bremens Innensenator Ulrich Meurer kritisiert die Praxis der Kirchen, dass sie Menschen in Obhut nehmen, denen droht, in ein anderes EU-Land überstellt zu werden. Und er kritisiert, dass Kirchen in aller Regel dafür sorgen, dass Menschen dann eben in Deutschland Asyl beantragen können, weil sie im Kirchenasyl 6 Monate am Stück in Deutschland leben. Außerdem ist Innensenator Meurer davon überzeugt, dass in Ländern wie eben Schweden, aber auch Italien oder Spanien faire Asylverfahren durchgeführt werden, die im Einklang stehen mit europäischem Recht. Und dazu kommt, dass er der Ansicht ist, dass die Praxis aus dem Ruder gelaufen ist. Zumindest im vergangenen Jahr, als 200 der insgesamt 2300 Kirchenasyle auf Bremen entfallen sind und Bremen damit im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf Platz 1 bei den Kirchenasylen stand.
Und wie sieht so ein Alltag im Kirchenasyl aus?
In der Gemeinde, in der wir drehen durften, haben 3 junge Männer aus Afghanistan gelebt. Das hat für sie schon mal den Vorteil, dass sie miteinander reden konnten. Außerdem haben sie sich auch so im Umgang auf engstem Raum sehr gut verstanden. Im Mittelpunkt unserer Dokumentation steht neben der Pastorin einer der drei Afghanen, nämlich Aziz. Er hat seinen Alltag sehr strukturiert. Er lernt täglich selbstständig 2 Stunden Deutsch und macht Fitnessübungen auf dem Gelände der Gemeinde. Dazu trifft sich die Kirchengemeinde einmal die Woche zum Kartenspielen und kocht einmal die Woche zusammen. Das hilft dabei, die Zeit rumzukriegen, denn die Menschen im Kirchenasyl dürfen das Gelände der Gemeinde nicht verlassen.
Die Radio Bremen Produktion Unter Druck, Pastorin Anja und das Kirchenasyl, läuft am 10.09. um 23.35 Uhr im 1. und ist schon jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.